Heute schließen wir diese kleine Themenreihe ab zur Frucht des Geistes, mit der wir uns jetzt seit 4 Wochen beschäftigen. Und es hat jedes Mal jemand anders gepredigt. Und insofern gibt es vielleicht an manchen Stellen Überschneidungen und an anderen Stellen vielleicht eine ganz gute Ergänzung verschiedener Gedanken. Was ich mit euch heute machen möchte, ist nochmal zurückzuschauen auf das Grundsätzliche, um das es hier geht, wenn Paulus uns von der Frucht des Geistes schreibt im Galaterbrief, Galater 5. Das heißt, das ist so ein Teil der Predigt, dass wir gemeinsam nochmal auf das Ganze schauen. Und dann sind heute noch 2 von diesen Früchten oder Tugenden übrig geblieben, die am Ende dieser Aufzählung stehen. Und da habt ihr vorne ganz klein, vorne links, Nachsicht und Selbstbeherrschung, auf die kommen wir nachher noch zu sprechen. Ja, ich erinnere mich, vor 40, 50 Jahren, da habe ich so wiederkehrende Sätze in meiner Erziehung gehört, vor allem beim Essen. Essen war bei uns nie lustig. Da kamen dann diese Sätze wie sitz gerade, geh drüber oder beim Essen spricht man nicht. Also meine Kindheit war durchaus sehr geprägt von Benimmregeln. Und heute denke ich manchmal, wenn ich mich so am Esstisch sehe, gut, dass mein Vater und mein Großvater mich nicht sehen. Aber wenn ich das heute im Rückblick tue auf so ein halbes Jahrhundert, dann ist mir ja mittlerweile schon klar geworden, dass was mich als Kind so gepeinigt hat, das war ja doch ein ehrliches Bemühen, dass aus mir was Gescheites wird. Also ein rechtschaffener Bürger unseres Staates, sowas sollte ich werden. Und ich glaube, ich muss es heute so sehen, mein Vater hat es ja gut gemeint und mein Großvater. Und letztendlich steckt dahinter natürlich ein altes Erziehungsideal, diese preußischen Tugenden auch zu vermitteln. Selbstverständlich hat man im alten Bayern nicht preußische Tugenden gesagt, aber das ist ja letztlich der Hintergrund auch geschichtlich. Also um was ging es vor allem? Um Anstand, um Fleiß, um Ordnung, um Pünktlichkeit. Und ich weiß, mein Vater hatte so ein nonverbales, strafendes, es ging so, auf seine Armbanduhr. Wenn ich geklingelt hatte um 6 Uhr oder 6:01 Uhr und ich sollte um 6 zum Abendessen kommen, dann stand er an der Tür. Du weißt wohl nicht, wie spät es ist. Pünktlichkeit, ja, eine ganz wichtige Tugend. Und es hat uns ja auch Jahrzehnte ausgemacht als Volk, dass man sich auf uns verlassen konnte. Heute ist das nicht immer mehr so. Aber es gibt ja gesellschaftlich Auf und Ab und Bewegungen und Gegenbewegungen und dann wundert es ja auch nicht, dass etwa 20 Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg dann das Ganze auch ein Stück umgeschlagen hat, erziehungsphilosophisch die 68er, da hat man manches Kind mit dem Bart gleich ausgeschüttet. Und heute ist ganz interessant, ist ja wieder ganz vermehrt eine Suche da, auch in unserer Gesellschaft, eine Suche nach Werten, auch nach christlichen Werten. Und ich finde es immer erstaunlich, dass christliche Schulen heute viel Zulauf haben von Familien, die eigentlich keinen christlichen Hintergrund haben, weil die Eltern sagen, aber dort wird doch meinem Kind noch, werden noch Werte vermittelt. Die christlichen Werte, die sind ja an sich gut. Also das finde ich sehr interessant, dass das Pendel heute an der Stelle ein Stück erfreulich wieder zurückschlägt. Entscheidend ist aber, wenn wir uns nochmal auf dieses alte Wort preußische Tugend einlassen, dass das eigentlich nie losgelöst gemeint war oder absolut stand, sondern immer eigentlich auch in Verbindung mit dem christlichen Glauben, mit dem protestantischen Glauben, mit einer christlichen Ethik verbunden war. Und nebst Pünktlichkeit, Fleiß und Ordnung auch Tugenden eben ihren großen Wert hatten wie Aufrichtigkeit, Ehrlichkeit, Gerechtigkeitssinn oder Unbestechlichkeit, Zurückhaltung. Und da merken wir ja schon, das sind Werte, die wir auch sehr einfach aus dem biblischen Verständnis unseres Glaubens auch ableiten können. Und der preußische Ordnungsgeist stand ja nicht nur für einen bedingungslosen Gehorsam, den man in der Zeit des Nationalsozialismus auch missbraucht hat, sondern gerade, wenn man sich mal vor Augen hält, wo der Widerstand, die Widerstandsbewegung ihre Wurzeln auch hatte, vielfach. Also es gibt verschiedene, es gibt ja auch den Sozialismus, den Kommunismus, aber gerade auch im preußischen Adel waren Familien, die dafür standen, auch zum Widerstand gegen den Nationalsozialismus aufzurufen. Familie von Moltke ist eine alte preußische Adelsfamilie. Die Stauffenbergs kommt zwar aus dem Süddeutschen, aber mütterlicherseits ist Graf von Stauffenberg, stammt er auch aus dem preußischen Adel ab. Entscheidend für mich, deswegen wollte ich das nochmal hinführend auch zu diesem Galaterbrief Kapitel 5 sagen, entscheidend für mich ist, dass wenn diese Tugenden, diese guten Eigenschaften, die uns ja ausmachen können als Menschen, wenn die losgelöst werden vom Glauben, wenn das nur humanistisch verstanden ist, dann ist aus meiner Sicht auch das Kind mit dem Bart ausgeschüttet. Oder eben, wir begreifen sie, und da will ich jetzt hin, dass diese Tugenden eine Frucht sind aus dem Glauben, eine Frucht des Heiligen Geistes, wie Paulus sie nennt. Zum Beispiel, wir haben das ja in den letzten Wochen gehört, Geduld oder Freundlichkeit, Güte, das sind Tugenden, die aus dem Glauben heraus wachsen können. Und da setzt unser Glaubensverständnis nämlich an. Galater 5, Vers 5 heißt es sinngemäß, dass Paulus sagt, wir glauben und wir erwarten durch den Geist Gottes, dass sich die Hoffnung erfüllt, die Gott uns verheißen hat. Und wenn wir unser Vertrauen auf Christus setzen, das ist die Grundlage. Eben nicht losgelöst, der Mensch sei edel, hilfreich und gut, das schaffe ich aus eigener Kraft, sondern Paulus sagt, wenn wir unser Vertrauen auf Jesus Christus setzen. Und dann sagt er einen ganz entscheidenden Satz dort in Galater 5,5, entscheidend ist der Glaube, der durch die Liebe tätig ist oder der sich in der Liebe zeigt, heißt es zum Beispiel in der Neues Leben Bibel. Und jetzt merken wir nämlich, dass diese Tugenden, diese Frucht des Geistes aus dem Glauben herausfließen und nicht ohne den Glauben funktionieren können. Denn es steht ja die Frage drüber, was kann unser Herz wirklich verändern? Was kann mich von innen heraus verändern? Erziehung zu einem tugendhaften Lebensstil, so wie ich das am Anfang gesagt habe, kann gut funktionierende Charaktere formen. Also ich bin heute durchaus dankbar für manches, was ich in meiner Erziehung mitbekommen habe. Aber wenn das nur ein Du sollst und ein Du sollst nicht bleibt, dann kommt es eben nicht zu einer Veränderung von innen. Wenn einer nur außen gut funktioniert, auch der Schüler in der Klasse, der kann das Klassenvorbild sein. Aber wenn es hier drin anders aussieht und diese Werte nicht von innen nach außen gelebt werden, dann reicht das nicht aus. Die Veränderung von innen heraus, oder wie Paulus sagt, durch den Geist Gottes, geschieht nämlich dadurch, dass die Schöpfung oder wir als Geschöpfe mit dem Schöpfer verbunden werden, wieder zusammengebracht werden im Begreifen, Christus ist meine Gerechtigkeit. Christus ist unsere Erlösung. Christus ist unsere Weisheit, nicht wir selbst. Ich musste da heute früh nochmal an dieses grandiose Bild aus der Renaissance denken, als Michelangelo die Sixtinische Kapelle im Vatikan ausgemalt hat und diese berühmten zwei Finger sich berühren, der Finger Gottes und der Finger Adams. Das ist eigentlich genau das Symbolbild. Wir Geschöpfe müssen mit dem Schöpfer berührt oder vom Schöpfer berührt werden. Die Verbindung zwischen Geschöpf und Schöpfer muss da sein, von innen heraus. Dann wächst nämlich Frucht des Heiligen Geistes, von innen heraus. Wenn ich nämlich nicht mehr, ich mache das, weil ich so gelernt habe, du sollst oder du sollst nicht, weil das darf man nicht, das macht man nicht, sondern weil ich es will. Jesus, ich will so sein wie du. Ich will so werden wie du. Das ist eine innere Sehnsucht, die aus der Berührung, aus dem Berührtwerden mit dem Schöpfer kommt. Dass ich sagen kann, Herr, mach mich zum Gefäß deiner Liebe. Denn wenn ihr das vorne ganz klein nochmal anschaut, die Liebe ist ja der Ursprung gewesen. Die Frucht des Geistes aber, sagt Paulus in Galater 5, 22, die Frucht des Geistes aber ist Liebe. Und dann könnte im Deutschen ein Doppelpunkt stehen. Und aus dieser Liebe kommt Friede, Freude, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Keuschheit, / Enthaltsamkeit. Diesen Vers lohnt es sich übrigens mal auswendig zu lernen. Der Ursprung, aus dem alles herauskommt, ist die Liebe. Herr, mach mich zum Gefäß deiner Liebe. Die Liebe ist unser Maßstab. Es geht um den göttlichen Maßstab. Es geht nicht darum, wie der gute Preuße zu sein hat. Es geht darum, wie wir Kinder Gottes sein dürfen durch die Kraft Gottes. Im Übrigen, wir hatten gestern nur ganz kurz so, ein paar haben das vielleicht mitgelesen, ein Austausch. Was meint der Psalmist eigentlich, wenn er sagt, meine Füße werden auf weites Land gestellt? Ich halte deine Ordnung oder ich halte mich an deine Befehle oder an deine Gebote. Und dann heißt, du stellst meine Füße auf weiten Raum oder auf weites Land. Das ist für mich genau hier das Bild. Wenn ich diesen Jesus sehe, der mir es möglich macht zu lieben, der mir es möglich macht, Grenzen zu überwinden, die ich sonst nicht überwinden könnte, dann merke ich, wird mein Leben, werden meine Füße auf weiten Raum gestellt. Das ist unser Maßstab. Und die sind, diese Frucht des Geistes, die Paulus uns vorstellt, die sind zeitlos gültig, die sind nicht gesellschaftsabhängig. Denn preußische Tugenden, oder Paulus lebt ja nicht im Preußen des 19. Jahrhunderts, sondern er lebte ja in einer griechisch-hellenistisch geprägten, griechisch-römischen Umwelt, in der Antike der damaligen Zeit. Und die hatten ihre Tugendbegriffe, die sich aber auch im Laufe der Zeit verändert haben. Es war gesellschaftlich vorgegeben, die uns das Neue Testament gibt, die sind zeitlos gültig. Wenn Paulus von Liebe, Friede, Freude, Geduld, Freundlichkeit, Güte, das ist zeitlos gültig. Das hat nichts damit zu tun, ob das gesellschaftlich schick oder eben nicht ist. Es geht also nicht um die Maßstäbe unserer Gesellschaft, sondern es geht um das, was bleibend ist. Ich habe mal rausgesucht, ich habe das auch nicht immer alles im Kopf, was war denn zum Beispiel bei den alten Römern, was waren ihre Tugenden, wie haben die sie benannt? Da gab es die Pietas, das Pflichtgefühl. Da gab es die Virtus, den Virtus, die Tapferkeit. Fides, Treue, Zuverlässigkeit oder Gravitas, die Ernsthaftigkeit, die Selbstbeherrschung. Und wir merken, manches überschneidet sich mit der Frucht des Geistes, die Paulus beschreibt. Aber nicht in allen Dingen. Die Sanftmut, zu der ich gleich noch komme, die kam da nicht so vor. Das war nicht unbedingt eine der Generaltugenden der alten Römer. Hier ging es darum, was macht einen Mann aus? Und vielleicht kennt ihr das noch in euren Generationen. Ein Mann weint nicht, oder? Ich habe mich gerade gestern auf einer Feiergesellschaft unterhalten, ging es um die Frage, ob Männer weinen. Ich finde es ganz schlimm, wenn Männer nicht weinen dürfen. Ich war vor, jetzt muss ich schon überlegen, die Zeit ist so, vor zwei Sonntagen tatsächlich waren wir in Auschwitz. Und wir sind dort mit einer Führung durchgegangen und ich hatte das gar nicht auf dem Schirm, wenn es regnet draußen und kalt ist und deine Frau die Treppen nicht mehr springt wie ein junges Reh und andere Gruppen entgegenkommen, Trepp auf, Trepp ab und man immer in Bewegung ist, dann kommt das, was man da sieht, gar nicht so emotional an. Und ich habe dann hinterher zu Ida gesagt, ich finde das ganz interessant, ich hatte lange Zeit mir gewünscht, dass wir mal in Auschwitz vor Ort diese Gedenkstätte sehen, das Konzentrationslager, aber emotional hat das in mir gar nichts bewirkt. Und dann standen wir letzten Sonntag in Prag in der Pinkas-Synagoge und dort ist nichts weiter zu sehen als 80.000 Namen so klein geschrieben, mit Hand, mit Pinselstrich auf die Wände, 80.000 Namen der Juden aus Böhmen und Mähren, die damals deportiert wurden, hauptsächlich nach Theresienstadt und von dort aus dann in Konzentrationslager. 78.000 dieser 80.000 wurden ermordet oder insgesamt 81. Also von 81.000 haben 3.000 Menschen nur überlebt. Und als ich vor diesen Namen gestanden habe, sind mir auf einmal diese Tränen gekommen. Ich brauchte keine Worte mehr, keine Schautafeln, keine Erklärung, es war einfach nur noch dieser Schmerz spürbar. Und es war ganz interessant, ich wollte ja nicht in der Öffentlichkeit weinen, aber irgendwann tätschelte mir dann so ein Mann ganz lieb gemeint beim Vorbeigehen über den Kopf. Ich will nur damit sagen, es ist gut, wenn wir berührt werden, wenn Männer weinen. Und es ist dumm, wenn unsere Tugenden sich so darauf beschränken, dass der Indianer keinen Schmerz kennt, und der gute deutsche Junge eben nicht weint. Also diese Tugenden, von denen uns das Neue Testament vorwiegend bei Paulus berichtet, die kommen aus dem Geist Gottes und aus der Gesinnung Jesu. Und ich hatte euch ja am Anfang versprochen, dass zwei noch fehlen, auf die wollen wir gerade noch schauen. Und das ist nämlich eine, die schon ein bisschen verstört in diesem Tugendkatalog, das ist die Sanftmut. Und ich habe tatsächlich einen Fehler gemacht in meiner Vorbereitung auf die Predigtreihe vor etlichen Wochen. Als ich die aufgezählt habe, nahm ich eine Übersetzung, Hoffnung für alle, und da stand Nachsicht und Selbstbeherrschung. Und ich dachte, Nachsicht klingt so schön. Und ich musste aber dann merken, die Nachsicht hat eigentlich hier gar keine Wortbedeutung. Sanftmut. Das Wort, das hier steht, heißt Prautes. Und dahinter steckt Freundlichkeit, Bescheidenheit, Milde. Das ist Sanftmut. Freundlichkeit, Bescheidenheit, Milde. Tatsächlich, es ist schön, dass man heute sowas nachlesen kann, da muss man nicht mehr nachzählen selber, kommt dieses Substantiv nur 11 Mal vor im Neuen Testament. Also gar nicht häufig. 11 Mal. Gibt es andere Begriffe, die kommen mehrere hundert Male vor. Prautes nur 11 Mal. Aber interessant ist, dass Jesus, als er mit seinen Jüngern unterwegs ist, nachzulesen in Matthäus 11, sich selbst vorstellt als der, der sanftmütig ist. Kommt her zu mir, sagt er, ihr mühseligen und beladenen, ich will euch Ruhe geben. Nehmt mein Joch auf euch und lernt von mir, weil ich sanftmütig bin. Und da steht genau dieses Wort als Adjektiv. Nicht Sanftmut, sondern sanftmütig. Praus. Weil ich sanftmütig bin und demütig im Herzen, so werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen, denn mein Joch ist sanft. Und meine Last ist leicht. Und damit sticht mir diese Tugend aus diesem Katalog nochmal so besonders hervor, weil das ist keine der Kardinaltugenden im Römischen Reich oder in der hellenistischen Gesellschaft. Aber Jesus sagt, ich bin sanftmütig. Sanftmut, ein vielleicht schon älteres Wort, das auch in unserem Sprachgebrauch nicht geläufig ist. Ich habe mal vorne hingeschrieben, vom sanften Mut.
Vielleicht hilft uns das mal so auseinanderzunehmen. Was ist es für ein Mut? Mut zum Dienst für die Menschen. Jesus, der Sohn Gottes, ist in diese Welt gekommen, nicht um sich bedienen zu lassen, sagt er selbst, sondern um zu dienen und am Ende um sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Jesus kommt in diese Welt nicht als Herrscher, sondern als Diener. Vom sanften Mut. Mut zum Dienst für die Menschen. Unter Gewaltverzicht. Das kann nicht dem römischen Ideal entsprochen haben in der damaligen Zeit. Gewaltverzicht. Ich erinnere mich so oft an den Vers, als Jesus zu Petrus sagt bei seiner Gefangennahme: Petrus, steck dein Schwert in die Scheide. Im gläubigen Vertrauen auf Jahwe, dass er es gut macht. Wir haben vorhin von Conny diesen Psalm 73 gehört. Dieses innere Aufbegehren: Herr, ich verstehe die Welt nicht mehr. Warum kann es den Gottlosen so gut gehen? Warum lässt du das zu? Und das Einzige, was den Psalmisten aus seinem Groll, aus seiner inneren Aufruhr, aus seinem Mangel an Sanftmut herausholt, ist das Bewusstsein, auf diesen Gott zu schauen. Und am Ende zu sagen: Wenn ich nur dich habe, habe ich Himmel und Erde. Übrigens ähnlich bei Hiob. Hiob hatte diese gleichen Kämpfe. Da war nichts von Sanftmut hier drin, als er gemerkt hat: Warum soll ich so leben, so fromm, wenn es am Ende dem Gottlosen besser geht als mir? Ich habe meine Gesundheit verloren, meine Kinder verloren, meine Frau spottet über mich, mein ganzer Besitz ist weg. Das war Hiobs Realität. Warum soll ich noch glauben? Und am Ende das Einzige, was Hiob herausgeholt hat aus diesem großen dunklen Tal, war der Blick auf den lebendigen Gott. Als Gott ihm wirklich gegenübergetreten ist und Hiob gesagt hat: Jetzt endlich habe ich dich mit meinen Augen gesehen. Du Gott Jahwe. Im gläubigen Vertrauen auf diesen Gott möchte ich leben. Und im Übrigen, um nochmal an die Frage von Conny am Anfang anzuknüpfen: Im Vertrauen auf diesen Gott möchte ich im Hier und Heute leben und sagen: Ich lebe gerne. Ich fahre auch gerne mal weg. Ich komme gerne sonntags hierher. Ich arbeite gerne. Ich begegne gerne den Menschen um mich herum. Ich bin nicht lebensmüde. Und trotzdem sehne ich mich nach dem Himmel. Denn mein Leben hier ist schon ein Anrecht. Wir leben in Christus als die, die schon Kinder Gottes sind, die schon teilhaben am Reich Gottes. Wie kann ich mich nicht sehnen nach dem, wo ich ihn einmal sehen werde, von Angesicht zu Angesicht? Und ich werde es nie vergessen, hoffentlich. Olli, du sitzt da hinten in meinem Blickfeld. Als du schwer krank warst und wir nicht wussten, wie der Ausgang wird, hast du zu mir gesagt: Stefan, vor was sollte ich mich fürchten? Wenn ich doch an Jesus glaube, wann sind das nur Worte oder ist es tatsächlich mein Vertrauen in den lebendigen Gott? Ich habe das so existenziell wie du nie durchlebt, deswegen berufe ich mich auf dich. Und habe es schon vielen Leuten erzählt, weil ich immer sage: Wir können viele Worte machen, aber wenn einer, der im Leid geprüft ist, es als Bekenntnis ausspricht, dann ist es aus dem tiefen Glauben, aus diesem Vertrauen auf Jahwe heraus. Nimm das bitte mit, diese vorletzte Frucht oder dieser vorletzte Aspekt der Frucht des Geistes ist so wertvoll. Ich bin sanftmütig. Und wenn vielleicht bei mir, bei dir wieder das Aufbrausende nach außen dringt, besinn dich zurück auf diesen Jesus, der sagt: Ich bin sanftmütig. Und das Letzte ist die Selbstbeherrschung. Da findet sich der alte Preuße wieder und auch der Römer und der Grieche. Die Selbstbeherrschung, die Ekkratia. Das Gegenteil von dem, was Paulus vorher in seinem Lasterkatalog aufgezählt hat, ist die sogenannte Aselgeia, die Ausschweifung. Und das steht hier gegenüber als größter Kontrast: Ausschweifendes Leben oder ein Leben in der Selbstbeherrschung oder synonym Enthaltsamkeit, Zucht, bei Luther heißt es Keuschheit. Interessant, Ekkrateia, ich möchte euch nicht tief beeindrucken, dass ihr denkt, der Mann hat so ein tiefes Griechischwissen. Ich habe gerne gelernt, aber ich habe vieles, das meiste vergessen, weil ich es nicht praktiziere, ich es im Alltag nicht brauche. Aber ich freue mich, ein Stück davon mitzubekommen, mitbekommen zu haben. Da steckt ein Wortstamm drin, der heißt Krat, Ekkrateia. Und dieses Krat als Wortstamm, das hat etwas zu tun mit Macht und mit Herrschaft. Und ich finde das immer ein interessanter Gedanke, dass in der Selbstbeherrschung, im Deutschen ist es ja auch die Herrschaft, tatsächlich etwas Machtvolles, Kraftvolles drinsteckt. Ihr Lieben, wir müssen nicht immer am Boden liegen. Wir müssen nicht immer die sein, die den Kampf verlieren, weil wir nicht Nein sagen können. Weder im scheinbar guten Tun immer die Ja-Sager sind oder vielleicht auch nicht Nein sagen können zu den Süchten, zu den Anfechtungen, zu den Gedanken. Auch dieses Wort kommt selten vor. In der griechischen Klassik übrigens ist dieses Ekkrateia, diese Selbstbeherrschung, ganz, ganz häufig zitiert. Im Neuen Testament nur selten. Aber es ist so ein wichtiges Wort, uns immer wieder auch zur Besinnung. Ein Teil der Frucht des Geistes ist, ich darf auch Nein sagen. Ich darf mich auch selbst beherrschen. Ich muss nicht fressen und saufen. Ich darf auch aufhören. Ich darf auch das tun oder mich darauf beschränken, was zu meiner Gesundheit einträglich ist. Ich muss das andere nicht mehr tun. Aber losgelöst von Liebe, und damit möchte ich nochmal den Kreis rund machen, hat auch die Selbstbeherrschung wenig Wert. Sie ist notwendig als Abschluss der christlichen Tugenden in dieser Aufzählung, aber nie nur losgelöst im Sinne von, ich bin ja so selbstbeherrscht und ich habe ja alles im Griff. Wer einmal Lebenskrisen durchlitten hat oder durchschritten ist, der weiß, dass er nicht alles im Griff hat. Nehmen wir nur ein Beispiel aus den letzten Jahren. Es gibt auch bei uns, es gibt in unserem Umfeld Menschen, die haben unter Corona-Infektionen gelitten und das war gar nicht so deutlich, aber im Nachgang Long-Covid auf einmal gemerkt, das sind psychische Schäden oder körperliche Einschränkungen, die haben wir nicht immer im Griff. Ich hatte vor kurzem jemand, der mir gesagt hat, unter Tränen übrigens, eine Frau, die noch gar nicht so lange zum Glauben gekommen ist, die gesagt hat, ich habe jetzt eine Diagnose bekommen, ich habe das nie gedacht. Ich bin immer davon ausgegangen, ich habe mein Leben im Griff. Das ist ein Trugschluss. Also lasst es uns mitnehmen, nochmal heute ganz besonders und für die nächste Zeit auch diese Frucht des Geistes, die Paulus aufzählt und sie endet mit Sanftmut und Selbstbeherrschung. Sie sind Gabe Gottes und uns als Kindern Gottes als Aufgabe bestimmt. Nimm sie dankbar an, du musst sie dir nicht erkaufen. Jesus ist am Kreuz gestorben dafür, dass du dein Herz von seiner Liebe füllen lässt. Aber sieh sie nie als Selbstzweck, sondern schütte sie aus und gib sie weiter. Sei ein Gefäß, ein gutes Gefäß des Geistes Gottes. Die Frucht des Geistes geht nie aus. Die Flasche wird nie leer, sondern Jesus füllt sie immer wieder neu. Amen.